Ich möchte mit euch heute über eine Charaktereigenschaft nachdenken, die, so glaube ich, zu den Basisdingen eines Christen gehört, die zu den Grundfesten und ein möglicher, also ohne die Wachstum nicht möglich ist. Und zwar geht es um Demut. Demut ist so ein etwas schwierig zu fassender Begriff. Und so würde ich gerne einsteigen bei jemandem, von dem man gehört hat und von dem gesagt worden ist, er ist der Demütigste zu seiner Zeit. Bei Mose. Mose, ich glaube, diese Geschichte, die kennt jeder. Ein Junge, der irgendwie in einem Schilfkorb im Nil gefunden worden ist und von dem man wahrscheinlich auch immer wieder am Hofe des Pharao gesagt worden ist, oder wenn dieser Junge irgendjemandem über den Weg gelaufen ist, bist du nicht der, den man aus dem Nil geholt hat, der schon als kleines Kind ausgesetzt war und im Nil geschwommen ist? Ja, der bin ich. Unglaublich. Wahrscheinlich der einzige Ausländer in höherem Range am Hofe des Pharaos. Und so von allen irgendwie, das sticht immer ins Auge. Ein Israelit als Ägypter. Und bei den Israeliten, ein Israelit als Ägypter, das gibt's doch gar nicht. So, man wird von allen Seiten angeschaut. Jeder dreht sich um ihn. Was macht das mit jemandem? Wenn man irgendwie weiß, man ist irgendwie etwas Besonderes. Kann da nicht schnell ein Gefühl des Hochmuts hochkommen, dass man sagt, tja, Leute, ich bin schon jemand, ich bin auserwählt. Mann, Gott muss mich wahrscheinlich so richtig lieb haben, wenn er mich schon aus so einem Weidenkorb, aus dem Nil rausholt und hierher holt. Wer weiß, vielleicht will Gott mich gebrauchen, um Israel aus Ägypten wieder herauszuführen, um vielleicht auch einfach Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist möglich, das muss nicht sein, aber es lässt sich vielleicht damit etwas erklären, warum Mose irgendwann anfing, für sein Volk als Richter aufzutreten und zu versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen, indem, dass er einen Ägypter erschlug und dann beim nächsten Streit seiner Brüder zwischen Israeliten, wo er dann sagt, warum streitet ihr euch? Dass dann ein Israelit sagt, ja, willst du mich auch noch erschlagen, wie du den Ägypter erschlagen hast? Und da merkt Mose, was die Stunde geschlagen hat. Vielleicht merkt er auch, Mann, oh Mann, du wolltest hoch hinaus. Du wolltest hier Revolution reinbringen. Du wolltest für Gerechtigkeit sorgen. Du hast dich in der Lage gesehen, Gerechtigkeit zu schaffen. Warum bringt man einen auf einmal um? Doch nicht, weil man denkt, ach, das fällt mir jetzt gerade ein, das finde ich jetzt irgendwie toll. Nein, das überlegt man sich. Das ist auch nicht aus einem Affekt heraus. Das passiert nicht so schnell, wenn jemand Gerechtigkeit schaffen möchte. Wenn jemand, und so wie Mose, auch sein Volk angesehen hat, das so unterdrückt worden ist und sich selbst in der Lage gesehen hat, zu sagen, ich kann, ich bin jemand. Leute, hört auf mich. Ich habe eine Ausbildung, ich bin der ideale Vermittler. Ich kenne die ägyptische Kultur und im Herzen bin ich ein Israelit. Ich bin der geborene Retter. Möglich. Er ist dann nochmal 40 Jahre weg. 40 Jahre lebt er in Ägypten, 40 Jahre geht er in die Wüste. Und er selbst sagt von sich, ich bin ein Fremder in einem fremden Land. Und dieses Wort bedeutet Fremder, das heißt ohne Verwandtschaft und in der Regel wirtschaftlich abhängig von anderen. In Ägypten war er das nicht. In Ägypten, da hatte er Sklaven, da hatte er Bedienstete, da hatte er Leute, die sich um ihn gekümmert hat. Wenn er Hunger hatte, Essen. Wenn er Durst hatte, dann kam sofort etwas. Wenn er sagt, oh, ich hätte jetzt mal ein großes Interesse, mal eine kleine Reise zu machen. Dann geht er nicht in seine Garage, holt seinen Wagen und sein Ross, dann sagt er, einmal bitte den Wagen hierher, wo ich stehe, wir fahren los. Und jetzt ist er in Midian und weidet die Schafe. Was für ein Fall, was für ein Sturz eines Menschen, der alles erlebt hat in seinem Leben, was man sozusagen am Hof eines Pharaos erlebt haben kann. Tief hinunter, abhängig von seinem Schwiegervater. Er muss seine Schafe hüten. Es sind nicht seine Schafe, es sind die Schafe seines Schwiegervaters. Das ist ein tiefer Fall, 40 Jahre. 40 Jahre, wenn man einen Leiter ausbilden möchte, wo man sagt, du sollst eines Tages Israel herausführen. Was würde man tun? Man würde ihm doch einen Lehrer an die Seite stellen. Man würde ihm, wenn man ihn christlich oder so israelitisch ausbilden wollen würde, man würde ihm vielleicht einen Pharisäer oder irgendeinen Schriftgelehrten an die Seite stellen. Man würde ihm heutzutage einen Coach und einen Mentor an die Seite stellen, um ihn richtig weit nach vorne zu treiben, um zu sagen, du musst wachsen, du musst gut werden, du musst stark werden, rhetorisch gewandt sein, du musst in der Kunst des Führens gewandt sein und. Aber Gott geht mit seinen Dienern einen ganz eigenen Weg. Er führt ihn hinaus in die Wüste, ins Nichts. Mose, du bist nichts. Du bist gerade gut genug, um die Schafe eines anderen zu hüten. Und du wirst nie in den Genuss kommen, dass es deine eigenen sind. Merk dir das. Und dann begegnet ihm Gott. Gott begegnet ihm auf eine ganz fantastische Art und Weise. Und da schlagen wir doch mal auf. In 2. Mose 3, wir werden jetzt nur so schrittweise die Dinge durchlesen, denn das erstreckt sich ja über anderthalb Kapitel ungefähr, seine Berufung. Ich möchte immer nur die Antworten Mose herausnehmen. Die Mose antwortet, wenn Gott ihm sagt, Mose, geh. Man könnte Mose ja nachstellen, du willst einfach nicht und wahrscheinlich ist es auch ein Grund, Mose will einfach auch nicht. Vielleicht ist die Enttäuschung auch zu groß, die er hatte, als er es mal versucht hat, Israel herauszuführen. Vielleicht die Angst zu groß, auch wenn der Pharao längst gestorben ist, man könnte davon erzählt haben, dass er ein Verräter ist. Wer weiß. Man kann nicht in sein Herz hineinschauen, aber ein bisschen zeigen die Antworten Moses Haltung. Und in 2. Mose 3, Vers 11, Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Wer bin ich? Ein Hirte. Ich kann meine Schafe aus dem Stall herausführen, aber nicht Israel aus Ägypten. Das ist meine andere Liga. Das kann ich nicht. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Aber er hat begriffen, ich kann nicht. 2. Mose 3, 13, ein paar Verse weiter. Mose beantwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ich sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist dein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Als die beiden Israeliten stritten, 40 Jahre zuvor, wo er sie auseinanderriss und der eine ihnen sagt, ihm dann sagt, wer bist du? Oder wer hat dich geschickt, dass du unser Richter sein sollst? Wer hat dich gesandt, unser Richter zu sein? Vielleicht muss er daran denken, vielleicht. Aber er fragt sich, wenn die Israeliten mich fragen werden, wer hat dich geschickt? Was soll ich ihnen sagen? Wie heißt du, der du mich sendest? Aber er merkt, er hat nicht die Autorität. Er ist nicht der charismatische Führer, der sich einfach irgendwo hinstellt und sagt, Leute, wir stürmen jetzt Ägypten, mir nach. Er merkt, wegen mir kommen die Leute nicht. Da muss ich schon andere Geschütze auffahren. Da muss ich mich erklären. Ich muss sagen, wer mich gesandt und geschickt hat. Auf mich wird kein Mensch hören. Gott, versteh doch, ich bin ein Niemand. Ich bin ein Hirte aus Midian. Wer bin ich schon? Wer erinnert sich schon an mich? Und dann in 2. Mose 4, Vers 10 geht es dann nochmal um seine Zunge. Mose aber antwortete dem Herrn: Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Und dann geht es so weiter. Im Prinzip sagt er: Gott, ich kann nicht. Schau mich doch an, wen du berufst. Aber genau diesen Mose beruft Gott. Genau diesen Mose. 40 Jahre hat es gedauert, bis Gott sein Herz gewandelt hat. Bis Gott sein Herz geformt hat. Was macht es mit einem Menschen, wenn du ein, ja, so ungefähr, so knapp 1,5 Millionen Volk aus Ägypten herausführst? Aus so einer Festung, aus so einer Macht. Was macht es mit dir, wenn du über 1 Million Menschen hinter dir hast und dieser Mose geht voran? Das ist doch unglaublich, oder? Macht es einen nicht irgendwie, dass du denkst, tja, irgendwie doch richtig, dass Gott mich auserwählt hat, oder? Ich meine, er hätte auch andere wählen können, aber wahrscheinlich hat er gesehen, dass ich genau der Richtige bin. Er hat eine gute Wahl getroffen. Richtig so, Gott, weiter so. Hätte er sagen können. Und das wäre auch, glaube ich, nur allzu menschlich gewesen, zu sagen, Gott, ich bin doch wirklich jemand. In Midian, da war ich ein vergessener Führer. Man hat mich aufs Abgleis gestellt. Aber jetzt hast du mich zurückgerufen und jetzt kann ich blühen da, wo ich sein soll. Aber ganz so ist es nicht. In 4. Mose 12, Vers 3, es geht um Aaron und um Miriam und ihre Auflehnung gegen ihn. Sind wir nicht auch? Hat nicht Gott auch zu uns geredet? Aaron und Miriam erheben sich und sagen: Mose, du bist gut. Gott redet mit dir von Angesicht zu Angesicht. Und das ist schon etwas Gewaltiges. Aber zu uns redet er auch und deshalb haben wir auch ein Recht. Und da kommt Hochmut ins Spiel. Und in dem Zusammenhang sagt Gott: Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Was ist Demut? Das ist doch unglaublich. Da geht jemand so einem Volk voraus, dem verheißenen Volk, dem Volk Gottes. Das darf er anführen. Er ist der Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Unglaublich. Ist doch klar, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mose war demütig, so demütig, dass Gott gesagt hat: Ich will mich dir nahen. Ich will mit dir von Angesicht zu Angesicht sprechen. Du hast verstanden, du hast begriffen und das nicht nur äußerlich, du hast es innerlich begriffen. Ein so demütiger Mann führt ein Volk an. Demut hat nichts mit Demotivation zu tun, hat auch nichts damit zu tun, dass man keinen Mut hat, sondern was ist Demut? Eine Begriffsdefinition: Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es für ihn etwas Unerreichbares, Höheres gibt. Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Mose hat begriffen, nicht ich bin der, der Israel hinausgeführt hat. Das hat mit mir nichts zu tun. Das ist Gott. Ich bin sein Sprachrohr. Ich bin sein Gehilfe. Ich bin ein Hirte, aber ich bin nicht der Führer. Gott tut es. Gott allein tut es. Das hat er zutiefst begriffen. So demütig war er, dass er zu 100% wusste, Gott allein führt Israel hier heraus. Und das einzige Versagen, das sozusagen, dass dann Mose seinen Einzug ins verheißene Land gekostet hat, war Hochmut. Als Israel geschrien hat, gib uns Wasser. Und das Fatale ist dann nicht, dass er auf den Stein schlägt, sondern er sagt, ich werde euch Wasser geben. Sonst hat er immer gesagt, Gott gibt euch Wasser. Gott gibt euch Brot. Gott gibt euch Nahrung. Und einmal sagt er, ich gebe euch. Und da legt Gott sofort seinen Finger drauf und sagt, Mose, das war zu viel. Das geht nicht. Du hast begriffen. Du hast mich von Angesicht zu Angesicht, haben wir geredet. Du hast meinen Rücken gesehen. Und jetzt erhebst du dich. Wieso? Wieso erhebst du dich? Der Ausdruck Demut kommt aus dem Althochdeutschen, ist von Luther eine Übersetzung und meint eine Tugend, eine Haltung, ist eine Gemütslage, hat nichts mit falscher Demut zu tun, ich darf nicht irgendwie ein Volk anführen, ich muss mich irgendwie immer zurückziehen, ich muss mich irgendwie möglichst klein verhalten, mich darf man nicht sehen oder sonst irgendwie, ist damit überhaupt nicht gesagt, sondern es sagt aus, dass man die Verhältnisse richtig sieht. Das ist Gott und das bin ich. Das ist das, was Demut ausmacht. Diese Abhängigkeitssituation, dass wir abhängig sind von Gott, dass du total abhängig bist von Gott. Das würden wir ja oft in unserem Leben sagen, ich bin total abhängig von Gott. Zu 100% abhängig. Nur in unserem Leben ist das oft nicht zu sehen. Und wir merken dann, es ist doch ein gewisser Stolz und Hochmut in unserem Leben zu finden. Ich möchte nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Hochmut ist auch nochmal etwas, um zu sagen, ich bin schon jemand. Ich bin nicht irgendjemand, ich verschwinde hier nicht irgendwie in der Masse, sondern schau mich an. Wenn du mich anschaust, dann siehst du jemanden. Das ist Hochmut. Das Gegenteil von Demut. Hochmut ist auch nicht, einen hohen Mut zu haben, sondern in seinem Gemüt hoch von sich zu halten. Es sind einfach die Gegenspieler. Adam und Eva haben einst die Frucht gegessen, weil sie so sein wollten wie Gott. Und das steckt in uns drin, ob du es willst oder nicht. Ich weiß nicht, wie lange du Christ bist und vielleicht tue ich dir weh, weil ich sage, wir sind doch alle hochmütig. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das ist das, was in unserem Leben drin steckt, was tief in uns verwurzelt ist. Und je mehr du dir es wünschst, demütig zu sein, das ist ja ein toller Wunsch. Und Gott arbeitet an uns. Aber ich glaube, jeden von uns könnte Gott noch demütiger und noch demütiger machen. Hochmut ist etwas, das wird dir einfach in die Wiege gelegt. Damit wächst du auf, wie vielleicht mit deinen Zähnen. Wie deine Nase, die an dir dran ist. Das kannst du nicht einfach abschneiden. Das ist einfach da. Hochmut ist ein Teil deines Lebens. Und wenn du das einfach weghaben möchtest, wird es nicht einfach weg sein. Hochmut hat mit Selbstüberschätzung zu tun. Und jetzt lass uns doch mal ins Neue Testament gehen und einfach mal gucken, was sagt Jesus dazu? Wie ist Jesus eingestellt? Jesus, der doch Gott und Mensch zugleich ist. Lass uns aufschlagen, Matthäus 11, Vers 29. Was sagt Jesus über sich selber? Und hier ist es ein Ausspruch, der an uns alle gilt, von dem wir lernen sollen und betont vor allem seine Menschlichkeit. Matthäus 11, Vers 29 und dann auch Vers 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist überhaupt nicht schwer, sagt Jesus. Aber ich bin es von Herzen und spiegelt genau das wider, was wir in der Definition gehört haben. Jemand tut es von Herzen. Demut, ich möchte das nochmal vorlesen. Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares höher gibt. Er tut es nicht aus Zwang, nicht weil aufgrund von einem Sklavendienst, es hat nichts mit Sklaverei zu tun, sondern man erkennt es aus freien Stücken und aus freiem Willen, erkennt man das an. Das ist Jesus. Und im Johannesbrief, den wir dann durchnehmen werden, in der Bibelfreizeit, da sagt er ganz viel über sein Verhältnis zwischen Sohn und Vater. Der Vater sendet mich, ich gehe. Mein täglich Brot ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Ich stelle mich darunter, aus freien Stücken. Ich liebe es, auf meinen Vater zu schauen und das zu tun, was mein Vater möchte. Das liebe ich von Herzen, das zu tun, nicht meinen Willen durchzusetzen. Ich liebe es von Herzen, das Licht, das ich auf irgendjemanden scheinen kann, auf meinen Vater zu leuchten. Nicht, ihr sollt groß von mir denken, sondern ihr sollt groß von meinem Vater denken. Das ist das, was Jesus seinen ganzen Dienst über getan hat. Mein Vater, mein Vater, mein Vater, mein Vater. Wenn jemand Gott angegriffen hat, dann wurde Jesus zornig. Und wenn jemand ihn angegriffen hat, dann schwieg er. Was für eine Haltung, was für eine tiefe Haltung der Demut, der Achtung dessen, was ist. Es gibt jemanden, der höher ist als ich. Es gibt jemanden über mir. Und Jesus hat das anerkannt und das auf sich genommen, dass sein Vater jetzt der Höhergestellte ist in dem Bereich, wo er Mensch ist. Was einfach auch nochmal schön ist zu sehen, Demut gibt Ruhe für unsere Seelen. Warum? Warum ist es so, dass Demut uns Ruhe gibt für unsere Seelen? Schauen wir, wir müssen uns jetzt eigentlich den Psalm 23 anschauen, wo es darum geht, du bist der gute Hirte. Anzuerkennen, meine Seele braucht einen guten Hirten. Ich kann nicht nur das Wort Gottes aufschlagen und sagen, ich will mal schauen, was Gott mir sagt. Da bist du der Aktive. Herr, was wirst du in mein Leben hineinsprechen? Ich will mal gucken, was gut für mich ist. Ich werde mal sehen, was ich brauche, um weiterzukommen, auch im christlichen Glauben. Um irgendwie, muss ich noch hier eine Schulung machen, muss ich da eine Schulung machen? Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich. Ohne Frage. Er führt mich zu Schulungen. Er führt mich zu Menschen, die mich weiterbringen. Er führt mich zu Menschen, die mich ermahnen und ermutigen. Er führt mich zu Menschen, die mich wieder auf richtigem Weg führen, mit seiner unsichtbaren Hand. Aber das Ausschlaggebende ist, dass ich nicht Sorge haben muss, dass Jesus mich führt, dass Gott mich führt, sondern dass ich Ruhe finden kann. Gott führt mich. Gott wird mir die Dinge in den Weg stellen. Und nur wenn ich zu blind und dumm bin, drumherum zu laufen, werde ich diese Angebote nicht annehmen können. Aber Gott stellt mir die Dinge in den Weg. Er führt mich zu frischen Wassern. Er führt mich auf die Weide. Er führt mich. Das heißt, wenn du deine stille Zeit machst, bist nicht du der Suchende. Herr, wo ist die Wiese? Wo? Ich finde sie nicht. Und bildlich gesprochen würde Jesus dann da irgendwo stehen und sagen, warm, wärmer, ja, ja, du bist gleich da, komm, komm, bist gleich noch ein bisschen. Sondern Jesus nimmt dich im Prinzip am Halsband und führt dich direkt darauf hin. Das tut er aber nur, wenn du das anerkennst, dass du sagst, ich bin selber zu schwach, um meine Speise zu finden. Führe mich her, leite mich. Das ist eine Haltung. Das ist eine innere Haltung. In erster Linie eine innere Haltung des Ruhens, des Ruhefindens in Gott. Der Herr führt mich. Er gibt mir alles, was ich brauche. Hast du das begriffen? Er gibt dir alles, was du brauchst. Oder bist du noch auf der Suche? Bist du unruhig? Wir müssen irgendwas Neues finden. Für mich, vielleicht für die Gemeinde. Was, es muss doch hier was passieren. Es muss doch was kommen. Was ist hier los? Diese Ruhe zu haben, in die Ruhe einzugehen, zu sagen, Herr, du führst mich. Du führst uns. Ruhe. Einfach Ruhe zu haben. Auf den Herrn zu schauen. Es ist doch interessant, dass Jesus sich immer wieder, auch in der Offenbarung, als Lamm darstellt. Ganz selten als Löwe, als Lamm. Ein Lamm, das geführt werden muss. Ein Lamm, das zu dumm ist, die rechte Weide zu finden. Ein Lamm, das sich manchmal auf den Rücken legt und wenn es in eine Kuhle hineinfällt, sich nicht mehr auf die Beine traut oder es auch nicht mehr schafft, auf seine eigenen Beine zu stellen. Als Lamm. Er stellt sich immer wieder als das Lamm dar. Hätte er nicht ein anderes Bild finden können? Eins, das vielleicht nicht die Abhängigkeit zum Hirten so stark ausdrückt wie das eines Lammes? Nein, er wählt es, weil wir abhängig sind von Gott, weil wir zutiefst abhängig sind von Gott. Aber ein Lamm hat keine Angst. Wenn es durch die tiefen Täler geht und die Wölfe stehen oben, rechts und links, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Es ist demütig. Ein Lamm ist demütig. Es akzeptiert einfach, ich werde mich nicht beschützen können. Ich bin ausgesetzt unter die Wölfe. Ich kann es nicht, aber mein Herr tut es. Mein Herr ist direkt neben mir. Ich muss ihn nicht rufen. Ich muss gar nicht um Hilfe schreien. Er steht neben mir. Seine schützende Hand ist schon über mir. Bei Krankheit. Ich muss nicht sagen, Herr, ich bin krank. Er steht schon neben mir. Er ist der Demütige. Und der zutiefst begriffen hat, es gibt jemanden, der sich zu 100% um mich kümmert. Alle Tage hast du hunderte von Gedanken über mich. Lass uns nochmal Philipper 2, Vers 3 aufschlagen. Ich lese mal ab Vers 2, dass der Satz komplett ist. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. In der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Das heißt, in der Demut, in der Anerkennung, ich stehe unter jemand Höherem, ich stehe unter Gott. Und dieser Gott hat die Möglichkeit, zu jedem zu sprechen. Er hat die Möglichkeit, zu deinem Mitbruder zu sprechen. Er hat die Möglichkeit, zu einem Gleichaltrigen zu sprechen. Er hat die Möglichkeit, zu einem Älteren, aber auch zu einem Teenager, zu einem Kind zu sprechen. In dieser Demut, den anderen höher achten als sich selbst, meint zu wissen, der Herr redet auch durch ihn. Was redet der Herr durch ihn? Was sagt der Herr durch ihn? Einander höher zu achten. Sich nicht selbst über den anderen zu stellen. Was hast du mir schon zu sagen? Du hast doch nicht mal. Und häufig ist es ja so, dass wir dann mit unseren Meinungen ins Diskutieren kommen und einander gar nicht mehr zuhören, sondern nur noch einander zureden. Meine Meinung gegen deine Meinung. Und so fangen wir an, einander zu zerstreiten. Und Paulus möchte, dass wir uns nicht miteinander zerstreiten, sondern dass wir zuhören und den anderen achten, es ist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Geliebter des Herrn. Es ist nicht egal, wie ich mit dir rede. Es ist nicht egal, wie ich dir begegne. Du bist ein Geliebter Gottes. Du bist von Gott geliebt. Du bist ein Lamm Gottes. Du bist ein Heiliger Gottes. Und ich stehe unter meinem Herrn und sage, Herr, du führst mich, du leitest mich. Mach meine Ohren auf für dein Reden. Mach meine Ohren auf. Lass mich auch die Worte meines Nächsten hören, denn er ist ein von dir geliebter, ein viel geliebter Mensch. Ein Zuhören, ein Miteinander. Paulus fordert uns dazu auf, in Demut das zu tun. Lass uns noch einmal zu Lukas gehen. Zum Schluss möchte ich noch einmal zeigen oder einfach das Wort Gottes reden lassen, wie es auch manchmal bei uns Heiligen aussehen kann, bei uns Christen. Lukas 18. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt über den Pharisäer und einen Zöllner. Lukas 18, Vers 11. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Nun, vielleicht würden wir heute nicht so beten wie der Pharisäer, wir würden vielleicht beten: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Heiden, die um mich herum leben, meine Arbeitskollegen, Schulkollegen. Ich bin nicht so. Ich gehe nicht auf die Partys und lass mich nicht volllaufen. Nein, ich gehe sonntags in die Gemeinde, zur Kirche. Ich bete regelmäßig. Ich tue meinen Dienst ordentlich. Und ich hoffe so sehr, dass diese anderen begreifen, wie schön mein Leben doch ist und wie gut es doch ist, dass ich das so tue. Und dass sie auch in den Genuss kommen, Christen zu werden. Wir würden es vielleicht nicht so aussprechen, aber ist nicht ab und zu unser Herz ein hochnäsiges Herz, das irgendwie denkt: Herr, ich bin was Besseres. Lass uns zurückkommen und einfach die Tatsachen Tatsachen sein lassen. Gott steht über dir. Und hätte Jesus es anders gewollt, hätte er den Zöllner nicht so zitiert: Ach Herr, sei mir Sünder gnädig. Das anzuerkennen, ich kann nichts. Ich kann weder jemanden bekehren, noch kann ich ihn weiter zum Herrn führen, noch kann ich. Das, was Gott tut, das tut Gott. Das tun nicht wir. Aber Gott möchte durch uns wirken, durch den, der demütig ist, der anerkennt: Herr, wirke durch mich. Wirke. Ich möchte dich groß machen. Und wenn dann jemand mal eine tolle Idee hat, wo du denkst: Ja, diese Idee hätte ich auch gerne, dann freue dich, wenn du sagen kannst: Der Herr wird dadurch gerühmt. Und wenn jemand besser Klavier spielen kann als du, dann sag: Herrlich, es ist gut. Solange es dich noch in deinem Herzen beißt, solange es noch immer etwas gibt, was in deinem Herzen etwas in dein Herz sticht: Warum ist der so und ich nicht so? Ist Stolz in deinem Herzen. Aber an dem Punkt, wo du sagst: Ich freue mich mit dem Nächsten, und es sticht nicht in deinem Herzen, denn der Herr wird gerühmt. Und möge es noch viele geben, die ihn so rühmen. Das wäre schön. Schau in dein Herz, schau, wie es sticht und ob es sticht, ob du verletzt bist, und demütige dich vor dem Herrn. Zu Daniel, und damit möchte ich abschließen, ich zitiere das nur: Kam ein Engel und sagte: Daniel, du vielgeliebter Mann, seitdem du dein Herz darauf gerichtet hast, die Worte zu verstehen und dich vor dem Herrn zu demütigen, sind deine Gebete erhört worden. Es heißt nicht, seitdem du demütig bist, sondern dein Herz darauf gerichtet hast. Richte dein Herz heute darauf. Bete zu Gott: Herr, mach mich demütig. Du musst ein bisschen vorsichtig dabei sein. Gott wird dich demütigen und es wird wehtun. Er wird dein Herz zerbrechen. Demütige mich, Herr. Zeig mir, was Demut ist. Zeig mir, was du wirklich willst. Lass mich erkennen, wer ich bin und wer du bist. Und wenn du dann singst: Du allmächtiger Gott, dann wird das eine ganz andere Tiefe haben, als wenn du sagst: Herr, der du allmächtig bist und mich das auch machen lässt. Lassen wir Gott Gott sein. So wie es in der Eingangs im Psalm 33: Wohl dem, dessen Herr Gott ist und nicht er selber. Amen.